Die Geschichte von Karr und Graufell. Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Karr und Graufell, ein Hund und ein Elch, verbindet eine tiefe Freundschaft. Doch zunächst wird uns die Landschaft des Kolmården vorgestellt. Nördlich von Bråviken, gerade an der Grenze zwischen Ostgotland und Sörmland, erhebt sich ein Berg, der mehrere Meilen lang und über eine Meile breit ist. Hätte er die Höhe, die seiner Länge und Breite entspräche, so würde er der schönste Berg sein, den man sich denken kann. Aber die hat er nicht. Es kann zuweilen geschehen, dass man ein Gebäude antrifft, das von Anfang an groß angelegt ist, dass ein Besitzer es nicht hatte vollenden können. Wenn man aber ganz nahe herankommt, dann sieht man dicke Grundmauern, starke gewölbte Bogen, tiefe Keller, aber da sind weder Mauer noch Dach. Das Ganze erhebt sich nur einige Fuß hoch über der Erde. Man kann fast nicht umhin, beim Anblick dieses Berges an so ein verlassenes Gebäude zu denken. Denn es sieht fast so aus, als sei er bestimmt, mächtige, hohe Berghallen zu tragen. Alles ist gewaltig und jedes ist groß angelegt, aber es hat keine rechte Höhe oder Haltung. Der Baumeister ist müde geworden und hat die Arbeit aufgegeben, ehe er dazu gelangt war, die steilen Felsklippen und die spitzen Gipfel und scharfen Abhänge aufzuführen, die sonst als Mauern und Dach auf fertig gebauten Bergen stehen. Aber gleichsam als Ersatz für Klippen und Kuppen ist der große Berg zu allen Zeiten mit hohen, mächtigen Bäumen bedeckt gewesen, Eichen und Linden an den äußeren Rändern und in den Talschluchten Birken und Erlen um die See herum, Fichten oben auf den steilen Absätzen und Tannen überall, wo sie nur eine Handvoll Erde finden, in der sie wachsen können. Alle diese Bäume im Verein bilden einen großen Wald, den Kolmård, der in alten Zeiten so gefürchtet war, dass jeder, der in Not gedrungen durchwandern musste, sich Gott empfahl und sich darauf vorbereitete, dass seine letzte Stunde gekommen sei. Es ist jetzt schon so lange her, seit der Kolmård ein Wald wurde, dass es unmöglich ist zu sagen, wie es kam, dass er so ward, wie er wurde. Er hatte sicher zu Anfang eine schwere Zeit auf dem harten Berggrund, und er wurde abgehärtet, weil er gezwungen war, sich festen Fuß zwischen nackten Felsklippen und Nahrung aus magerem Kies zu suchen. Es erging ihm, wie so manch einem, der in jungen Jahren Böses leiden muss, aber groß und stark wird, wenn er heranwächst. Als der Wald ausgewachsen war, hatte er Bäume, die 3 Klafter im Umkreis waren. Die Zweige der Bäume waren zu einem undurchdringlichen Netz zusammengeflochten, und die Erde war mit harten, glatten Baumwurzeln durchwoben. Er war ein vorzüglicher Aufenthaltsort für wilde Tiere und Räuber, die wussten, wie man kriechen und klettern und sich winden musste, um sich einen Weg durch dieses Dickicht zu bahnen. Aber für andere besaß er keine besondere Anziehungskraft. Er war dunkel und kalt, wegelos und irreleitend, dicht und stechend, und die alten Bäume mit ihren bärtigen Zweigen und moosbewachsenen Stämmen glichen Kobolden. In der ersten Zeit, als die Leute begannen, sich in Sörmland und Ostgotland niederzulassen, da war fast überall Wald, aber in den fruchtbaren Tälern und Ebenen wurde er bald ausgerodet. Niemand dahin machte sich etwas daraus, in Kolmård, der auf magerem Berggrund wuchs, zu fällen. aber je länger er Erlaubnis erhielt, unberührt zu stehen, umso stärker wurde er. Er war wie eine Festung, deren Mauern von Tag zu Tag dicker wurden, und wer durch die Waldmauer hindurch wollte, der musste sich eine Axt zu Hilfe nehmen. Andere Wälder sind oft bange vor den Menschen, und vor dem Kolmar aber mussten die Menschen bange sein. Er war so dunkel und so dicht, dass Jäger und Birsenbinder sich einmal über das andere dorthin verirrten und nahe daran waren, umzukommen, ehe es ihnen gelang, sich aus der Wildnis wieder herauszuarbeiten. Und auch für die Reisenden, die gezwungen waren, von Ostgotland nach Sörmland oder umgekehrt zu ziehen, war der Wald geradezu lebensgefährlich. Sie mussten sich mühselig auf schmalen Wildpfaden vorwärts arbeiten, denn die Grenzbevölkerung war nicht einmal imstande, einen gebahnten Weg durch den Wald instand zu halten. Da waren weder Brücken über die Bäche noch Fähren über die Seen oder Dämme über die Moore. Und im ganzen Wald war auch nicht eine Hütte, in der friedliche Leute wohnten, während es genug Räuberhöhlen und Gruben mit wilden Tieren gab. Nicht viele kamen mit heiler Haut durch den Wald, umso mehr aber stürzten in Abgründe oder versanken in Sümpfe, wurden von Räubern geplündert oder von wilden Tieren gejagt. Aber auch die Leute, die außerhalb des Waldes wohnten und sich nie da hineinwagten, hatten Ärger von ihm, denn beständig kamen Bären und Wölfe aus dem Kolmar herab und nahmen ihr Vieh. Es war unmöglich, die wilden Tiere auszurotten, solange sie sich in dem dichten Wald verstecken konnten. Es herrschte kein Zweifel darüber, dass sowohl die Ostgotländer als auch die Sörmländer dem Kolmar gerne los sein wollten, aber damit ging es nur langsam, solange anderwärts brauchbarer Boden war. Nach und nach fing man aber doch an, ihn zu bewältigen. Auf den Bergabhängen, rings um den Hochwald selbst, wuchsen Höfe und Dörfer empor. Der Wald wurde einigermaßen fahrbar und bei Grockheck, mitten in die ärgste Wildnis hinein, bauten Mönche ein Kloster, in dem die Reisenden eine sichere Zufluchtsstätte fanden. Der Wald aber blieb trotzdem mächtig und gefährlich, bis ein Wanderer, der in das tiefe Dichtdicht hineingedrungen war, eines Tages zufällig entdeckte, dass Erz auf dem Berg war, auf dem der Wald wuchs, und sobald dies bekannt wurde, eilten Grubenarbeiter und Bergleute in den Wald, um diese Schätze zu finden. Und nun kam das, dass die Macht des Waldes brach. Die Menschen schaufelten Gruben, sie bauten Schmelzöfen und Bergwerke in dem alten Walde. Aber das hätte dem Wald keinen ernsten Schaden zuzufügen brauchen, wenn nicht so ungeheure Menge Holz und Kohle zu den Bergwerksbetrieben erforderlich gewesen wären. Köhler und Holzhauer hielten ihren Einzug in den alten düsteren Urwald und machten ihm so ungefähr den Garaus. Rings um die Bergwerke wurde er abgehauen, und dort machte man den Erdboden urbar für Ackerland. Viele Ansiedler zogen da hinauf, und bald standen mehrere neue Dörfer mit Kirche und Pfarrhof dort, wo bisher nur der Bär sein Winterlager gehabt hatte. Selbst da, wo sie den Wald nicht ganz ausgerodet hatten, fällten sie alle alten Bäume und hauten Wege durch die dichte Wildnis. Überall wurden Wege angelegt und die wilden Tiere und Räuber verjagt. Als die Menschen endlich Herren über den Wald wurden, gingen sie entsetzlich übel damit um. Sie hauten Bäume um, verbrannten Kohle und zerstörten alles rücksichtslos. Sie hatten ihren alten Hass gegen den Wald nicht vergessen. Und nun hatte es den Anschein, als wollten sie ihn ganz vernichten. Es war ein Glück für den Wald, dass nicht so übermäßig viel Erz in den Kohlmadengruben gefunden wurden, so dass die Arbeit und der Werkbetrieb bald abnehmen. Da hörte auch das Kohlenbrennen auf und der Wald durfte sich ein wenig verschnaufen. Viele, die sich in den Kohlmadendörfern niedergelassen hatten, wurden arbeitslos und hatten ihre liebe Not, das Leben zu fristen. Aber der Wald begann von Neuem zu wachsen und sich auszubreiten, so dass die Höfe und Bergwerke darin lagen wie Inseln im Meer. Die Bewohner des Kolmort versuchten es mit Ackerwirtschaft, aber ohne sonderliches Ergebnis. Die alte Walderde wollte lieber Königseichen und Riesenfarnen hervorbringen als Rüben und Korn. Und nun betrachteten die Menschen den Wald mit finsteren Blicken. Er wurde kräftiger und üppiger, während sie mehr und mehr verarmten. Aber schließlich kamen sie auf den Gedanken, ob nicht auch etwas Gutes an dem Wald sein könne. Vielleicht konnten sie ihr Auskommen durch den Wald finden. Auf alle Fälle würde es sich verlohnen, es zu versuchen, ob man nicht etwas aus ihm herausbringen konnte. Und so begannen sie denn, Bauholz und Brennholz aus dem Walde zu holen und es an die Bewohner der Ebene zu verkaufen, die ihre Wälder bereits abgeholzt hatten. Bald wurde ihnen klar, dass, wenn sie es nur vernünftig anstellten, sie ebenso gut von dem Wald wie von dem Feld und von den Gruben leben konnten. Und da sahen sie ihn denn mit anderen Augen an als bisher. Sie lernten, ihn zu schonen und zu lieben. Sie vergaßen ganz die alte Feindschaft und sie betrachteten den Wald als ihren besten Freund.